Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Innenpolitik Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Gestern fand im Burgenland die Landtagswahl statt. Aus diesem Anlass darf ich heute am Montagnachmittag, also nach der Pressekonferenz der ÖVP Burgenland, mit Profil-Innenpolitik-Redakteurin Iris Bonavida und Profil-Innenpolitik-Redakteur Clemens Neuhold sprechen. Hallo Iris.
Hi.
Hallo Clemens.
Hi.
Gestern wurde im Burgenland gewählt und die SPÖ wurde stimmenstärkste Partei mit dem Spitzenkandidaten Hans-Peter Doskozil, kein Unbekannter, und erreichen konnte er mehr als 46%. Das ist ein leichter Verlust im Vergleich zur Landtagswahl 2020. Wie ordnet ihr dieses Ergebnis ein für die SPÖ?
Man muss sagen, Hans-Peter Doskozil hat sich die Latte höher gelegt. Er wollte eigentlich nur ein Mandat verlieren. Er hat zwei verloren. Allerdings muss man sagen, dass es in Zeiten wie diesen um die minus 3 Prozentpunkte Verluste für die SPÖ doch verkraftbar sind, würde ich sagen. Das allerwichtigste Ziel hat Hans-Peter Doskozil erreicht. Er wird wohl Landeshauptmann bleiben und er hat auch einige Optionen, muss man sagen. In Wahrheit kann er mit allen im Landtag vertretenen Parteien koalieren. Er wird wohl auch mit allen Verhandlungen führen und dadurch hat er doch einige Optionen.
Ich würde auch sagen, dass das Ergebnis ja nicht nur herzeigbar, sondern eigentlich fast sensationell ist bei dieser Gemengenlage, nämlich, weil in den beiden letzten Wahlen wurden meistens die Herrschenden oder die Stimmenstärksten abgestraft, massiv abgestraft. Und nur zur Einordnung, im Bund hat die SPÖ 21% erreicht bei der Nationalratswahl 2024. Das heißt, das ist mehr als das Doppelte, was die SPÖ im Burgenland erzielt. Und es ist auch das Minus vergleichsweise gering, wenn man anschaut, wie sehr der Hauptkonkurrent, nämlich die FPÖ, gerade überall in die Höhe fährt. Also zur Erinnerung, bei der steirischen Landtagswahl hat die FPÖ 17 Prozentpunkte zugelegt, in Burgenland waren es 13 Prozentpunkte. Wäre das eben anders ausgegangen, dann wäre es nämlich wirklich so weit gekommen, dass die FPÖ und die ÖVP, wir erinnern uns, gemeinsam eine Koalition gegen den Hans-Peter Doskozil machen hätten können und dann hätten sie ihm vom Landesthron stürzen können. Also das hat er geschafft, sich dort zu halten. Und das ist eigentlich für viele ein überraschend klares Ergebnis.
Das ganze Ergebnis der burgenländischen Landtagswahl war eben, die SPÖ erreichte 46%, die ÖVP 22%, die FPÖ hat die ÖVP überholt mit 23% und die Grünen haben es geschafft, im Landtag zu bleiben mit 5,6%, weil vor dieser Wahl gab es ja eine Umfrage, die Grünen, wenn ich mich richtig erinnere, bei circa 4% gesehen hat. Also da, wo es knapp wird, ob sie rausfallen. Und es war doch so, wenn die Grünen rausgefallen wären, dann hätten sich die Mandate so aufgeteilt, dass eine Mehrheit im burgenländischen Landtag an der SPÖ vorbei, also eine Koalition mit FPÖ und ÖVP, möglich gewesen wäre.
Also bei den Grünen war tatsächlich im Wahlkampf die Bandbreite der Optionen, die nach der Wahl passieren können, besonders groß, weil es hätte sein können, dass sie eben die 4%-Hürde nicht schaffen, nämlich weil das Burgenland für die Grünen allgemein ein sehr, sehr hartes Pflaster ist. Sie sind erst im Jahr 2000 in den Landtag reingekommen, sind dort dann geblieben, aber maximal mit 6,7% bei Wahlen. Und deswegen war eben die Sorge der Grünen, dass sie in einer Zeit, wo die Grünen ja bei den vergangenen Wahlen immer wieder verloren haben, dass sie das jetzt im Burgenland auch machen und möglicherweise eben aus dem Landtag fliegen. Und eben das hätte dann bedeutet, wenn die Neos auch nicht reinkommen, dass es nur drei Parteien im Landtag gibt. Und dann teilen sich diese 36 Sitze im Landtag natürlich auf die drei Parteien SPÖ, ÖVP, FPÖ auf. Und das hätte natürlich arithmetisch natürlich mehr Optionen bedeutet für alle dieser drei Parteien.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Theoretisch könnte Doskozil jetzt mit jeder der anderen drei Parteien im Landtag koalieren, also ÖVP, FPÖ und auch den Grünen.
Ganz richtig. Ganz theoretisch könnte auch ÖVP, FPÖ und die Grünen gemeinsam gehen. Aber das wurde, glaube ich, schon eher ausgeschlossen. Auch, also nicht nur von der ÖVP, auch von der FPÖ und von den Grünen. Weiß man es nicht so genau, aber man kann auch davon ausgehen. Das heißt, das fällt einmal weg. Doscu Zihl bleibt Landeshauptmann und kann sich jetzt wirklich seine Partnerin, seinen Partner aussuchen. Wir könnten jetzt Wetten annehmen natürlich. Wir haben heute schon diskutiert. Du hast gesagt, du tendierst eindeutig zu den Grünen als Koalitionspartnerin, Iris.
Ich glaube, das ist eine sehr wahrscheinliche Lösung. Ja, genau.
Da wurden ja auch schon, die Frage ist, ob gewollt oder ungewollt, im Wahlkampf war man sehr freundlich zueinander. Also die FPÖ und die ÖVP haben ja die Spitzenkandidaten beider Partei eigentlich Doscu Zihl die ganze Zeit gedroht und die grüne Spitzenkandidatin, die ist auf jeden Fall nicht so hart mit ihm ins Gericht gegangen.
Heider Wallner hat gemeint, wenn man mit Doscu Zihl quasi koaliert, dann muss es mehr Transparenz geben. Also quasi dieser große Kritikpunkt an Hans-Peter Doscu Zihl war quasi die Transparenz einerseits, also eben diese Landesholding, die im Burgenland quasi sehr viel Intransparenz sorgt. Das ist das eine. Und das, der andere Kritikpunkt der Grünen war eben quasi, dass das Land bebaut wird. Aber du hast schon recht, das große Feindbild war Hans-Peter Doscu Zihl jetzt nicht vielleicht wie bei FPÖ oder ÖVP.
Für die Grünen wäre es natürlich eine wirklich tolle Chance, wieder an die Macht zu kommen, nachdem er im Bund jetzt eben deutlich abgestraft wurde und bei der Nationalratswahl deutlich verloren hat und nicht mehr in der Regierung ist. Und da wäre natürlich jetzt im Burgenland erstmals in einer Landesregierung zu sein, wäre mehr als herzeigbar und ein mehr als deutliches Lebenszeichen der Grünen. Und man muss dazu sagen, eines der Erfolgsrezepte war Doscu Zihls, war seine grüne Handschrift. Seine wirklich linksökologische Linie, die gefahren ist mit einem massiven Ausbau von Photovoltaik, Windräder sowieso und so weiter. Also da hat er wirklich bewusst Akzente gesetzt und da auf diesem Themenfeld trifft man sich natürlich sehr schnell, beziehungsweise zieht schon an einem Strang. Andere Dinge, die vielleicht noch ein Pferdefuß sind bei einer rot-grünen burgenländischen Landesregierung, ist das Thema Sicherheit. Da ist Doscu Zihl klar rechts verortet. Das Burgenland hat eine lange Grenze auch mit Ungarn. Da gab es viele Aufgriffe von Schleppern, viele Asylwerber. Er zeigt immer wieder mit harten Ansagen auf, das müssen die Grünen einmal verdauen können, wenn man zusammenarbeitet. Aber das ist 5 Jahre gut gegangen mit der ÖVP in der Bundesregierung. Die ist nicht gescheitert an Sicherheitsfragen. Das Land kann weniger wirklich selbst machen. Deswegen sehe ich hier auch weniger Sollbruchstellen zwischen SPÖ und Grünen. Also würde mich unterm Strich auch der Einschätzung anschließen, dass das das Wahrscheinlichste ist.
Noch ein Argument, was meiner Einschätzung nach aus Doscu Zihls Sicht für die Grünen spricht, ist, ja, es sind nur quasi 2 Mandatarinnen im Landtag von den Grünen, also eine kleinere Mehrheit als mit den anderen Parteien. Aber es wäre ein schwächerer Koalitionspartner, also man tut sich leichter beim Verhandeln und es ist ein Gegenmodell zum Bund, wo ja höchstwahrscheinlich Blau-Schwarz regieren wird. Und wenn Hans-Peter Doscu Zihl, wie er es angekündigt hat, auch Gesetzesbeschlüsse im Bund vor den Verfassungsgerichtshof bringen will, tut man sich natürlich leichter, wenn man einen Koalitionspartner im Landtag hat, der nicht im Bund regiert.
In der Tradition der letzten 5 Jahre im Burgenland, glaubt ihr, ist ein Kurswechsel jetzt zu erwarten in irgendeiner Form?
Ich glaube eben genau nicht, weil, wie gesagt, auf der ökologischen Schiene wird man natürlich fast noch mehr machen, auch wieder als bewusster Konterpunkt zur wahrscheinlichen blau-schwarzen Regierung, die ja einiges an Klimamaßnahmen wieder zurücknehmen möchte aus der letzten Regierung. Da kann Doscu Zihl dann der Öko-Fighter im Süden des Landes sein und dann quasi immer zeigen, dass da sehr wohl noch Klimaschutz läuft. Und er wird, glaube ich, auch weitermachen mit seiner umstrittenen Wirtschaftspolitik, die sehr etatistisch ist, die sehr darauf abstellt, Dinge auch zu, unter Anführungszeichen, zu verstaatlichen, also vom Land auch zu gestalten. Ich habe die Zahl gelesen, jede fünfte Burgenländerin arbeitet irgendwo im Umfeld des Landes. Das wird wahrscheinlich auch weitergehen, aber da gibt es natürlich jetzt, gäbe es auch eine Möglichkeit mit der ÖVP, den größten Kritiker dieser Wirtschaftspolitik, dieser viel zitierten Doscunomics, einzubinden, weil wenn die SPÖ jetzt mit der ÖVP zum Beispiel zusammen ginge, Das hat bei der Pressekonferenz auch der ÖVP-Burgenland-Chef hat das auch als Möglichkeit gesehen, hat gesagt, wir sind bereit. Wer weiß, was sich da jetzt wieder neu geordnet hat, auch durch diese Umbrüche im Bund mit dem wahrscheinlichen FPÖ-Chef Kickl. Vielleicht ist das jetzt für Doskozil strategisch doch wieder vielleicht interessant, die ÖVP reinzunehmen. Dann hätte er einen Kritiker, lauten Kritiker weniger der Wirtschaftspolitik. Das wäre so gesehen auch vielleicht gar nicht so und das letzte Szenario mit der FPÖ. Ich würde nicht ausschließen, dass es im Vorfeld auch Gespräche gab, um falls es vielleicht auch eng wird und eine Mehrheit sich ausgegangen wäre. Das Verhältnis soll jetzt auch nicht total unterkühlt sein zu Hofer, sondern da gibt es, glaube ich, eine Gesprächsbasis. Nur jemanden sich so relativ starken reinzunehmen, wo man selbst auch stark ist, aber ich spreche es jetzt einfach an, weil Hans-Peter Doskozil es selbst immer anspricht. Er ist verwundbar, nämlich er ist gesundheitlich verwundbar mit seiner Stimme auch. Er hat Stimmprobleme, er spricht auch oft ganz offen darüber und sagt, er sieht das auch als Zeichen, dass man auch eben, wenn man beeinträchtigt ist, körperlich in die Spitzenpolitik gehen kann. Aber da zu sagen, eine Partei dann reinzunehmen als Partner, die quasi immer andrückt und gerade so Oberwasser hat und mit dem Bund auch Ping-Pong spielen kann, das wäre schon eine nicht auszuschließende, aber recht gewagte Strategie.
Vielleicht auch noch kurz zur Person von Hans-Peter Doskozil. Seine politische Karriere ist ja ein wahres Auf und Ab. Ich erinnere mich an das ZIB2-Interview, wo er, ich weiß nicht, wie viele Stunden SPÖ-Vorsitzender war, bis zu diesem großen Irrtum.
Halber Tag war es, glaube ich, ungefähr. Keine 24 Stunden, oder?
Am Samstag war der Parteitag und ich glaube, die Pressekonferenz, wo verkündet wurde, dass es doch nicht ist, war dann 2 Tage später, jedenfalls ein kurzer Zeitraum, ja. Bewegte Parteikarriere, ja. Dadurch ist ja auch quasi die Person Hans-Peter Doskozil sehr geprägt. Als Landespolizeidirektor wurde dann sozusagen zur SPÖ-Zukunftshoffnung im Verteidigungsministerium und ging dann zurück ins Burgenland. Also das macht, glaube ich, den Politiker Hans-Peter Doskozil schon aus, oder Clemens?
Absolut. Seine bundespolitischen Ambitionen waren von Anfang an da. Alles, was er im Burgenland macht, ist immer auch ein Signal an den Bund. Das heißt, das Burgenland ist auch eine Art Testlabor, als Testlabor für den Bund, um zu zeigen, wie es anders geht, wie eine SPÖ mehrheitsfähig sehen kann, wie eine SPÖ, eine FPÖ auch in Schach halten kann mit einer klaren Kante bei Sicherheits- und Zuwanderungspolitik. Und das war immer klar, dass er da Ambitionen hat. Und wie gesagt, dann war er kurz einmal Parteichef und hat das auch als den schönsten Tag seines Lebens bezeichnet. Ja, ein paar Stunden später war es nicht mehr. Und wenn man sich das vorstellt, das ist eigentlich ein fast irres Leben für einen Politiker, so eine emotionale Achterbahnfahrt, wenn du bist einmal, arbeitest dich hoch, dann kämpfst du jahrelang gegen den Parteivorsitz, wirst es dann, bist es nicht mehr, bist dann aber quasi im eigenen Bundesland angezählt, weil viele geschrieben haben, auch wir, ÖVP, FPÖ, könnten theoretisch ihn stürzen. Das war ein realistisches Szenario. Das Szenario ist nicht eingetreten.
Aber Verzeihung, Clemens, auch ein Szenario, das die SPÖ aus strategischen Gründen selber herumerzählt hat im Burgenland.
Natürlich, ja. Das sei dazu gesagt, ja, erfolgreicher Spin, ja, also das kann er auch. Und um es abzuschließen, und jetzt ist er wieder, also er bleibt Landeshauptmann und ist in der SPÖ selbst wieder auch wieder eine Nummer, auf die andere wieder hören.
Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Also bei aller Kritik an der Wirtschaftspolitik etc., er ist populär. 46% sind in diesen Zeiten, würde ich sagen, ein sehr starkes Ergebnis. Setzt er damit auch eigentlich seinen ehemaligen Konkurrenten und jetzigen SPÖ-Chef Andreas Babler unter Druck? Beziehungsweise auch die Wiener SPÖ, jetzt wo die Wien-Wahl vorgezogen wurde?
Ich glaube, Andreas Babler hat schon auf das Burgenland-Ergebnis gewartet, weil selbst wenn Hans-Peter Doskozil sich nicht mehr so prominent zu Wort gemeldet hat, was die Bundespolitik betrifft, er hat sich ja auch aus den Gremien zurückgezogen, ist er als Kritiker und seine AnhängerInnen als Kritiker immer noch da. Und hätte Hans-Peter Doskozil ein schlechteres Ergebnis eingefahren, hätte das Andreas Babler zumindest etwas gestärkter hätte sagen können, naja, offensichtlich kann man in der Sozialdemokratie gerade nicht gewinnen. Und das zeigt eben auch Hans-Peter Doskozil. Jetzt hat er zwar verloren, aber leicht verloren, würde ich sagen. Deswegen denke ich, dass es diesen Konflikt und diese Konfliktlinie weiter festgefahren hat in der Bundespartei.
Und auch das ist spannend, weil Doskozil eigentlich ein paar Mitstreiter verloren hatte kürzlich. Georg Dornauer, SPÖ-Chef Tirol, war immer klar ein Doskozilianer innerhalb dieser SPÖ-Grabenkämpfe. Auch in der SPÖ-Salzburg-Chef war auch eindeutig in seinem Lager zu verorten. Der hat auch den Sitz freigemacht. Also dieser Doskozil-Flügel war eigentlich eindeutig geschwächt innerhalb der SPÖ. Da konnte sich Babel wieder kurz ausruhen. Jetzt hat wieder Doskozil in Zeiten wie diesen dieses Ergebnis hingelegt. Es ist nicht zufällig, dass Georg Dornauer gleich ausgerückt ist und gesagt hat, da werden sich jetzt wieder in der Partei hinrichten. Also es geht schon wieder munter los.
Und er hat Max Lerch in der Steiermark, einen prominenten Vertreter des Doskozil-Flügels, würde ich sagen.
Über wen wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das ist die Wiener SPÖ. Im April haben wir jetzt die Wien-Wahl, die wurde ja zuletzt vorgezogen. Ist dieses Ergebnis für die SPÖ im Burgenland auch für Wien eine Vorlage bzw. Herausforderung? Ich erinnere mich nämlich am Sonntag, in seinem ersten Statement vor der Presse hat ja Doskozil dann eigentlich auch gleich diese innerparteilichen Konflikte aufgegriffen und eine ganz klare Botschaft, sage ich mal, an die Wiener geschickt, noch bevor der zitierte, ich glaube, Gegenwind aus Wien hat er das genannt, noch bevor irgendetwas anderes gesagt wurde.
Ja, also das ist ein Alpha-Match, also ein Duell zwischen den Alphas, Hans-Peter Doskozil und Michael Ludwig, das sich gewaschen hat, das sich seit Jahren zieht, die waren einmal befreundet. Also Michael Ludwig hat als Wahlkampfunterstützung ins Burgenland gefahren, das ist jetzt lang her. Hat man sich hauptsächlich Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Doskozil gibt auch Ludwig die Hauptschuld, dass er es nicht gewonnen ist bei der Abstimmung. Also dass er nicht so deutlich gewonnen hat, sagen wir mal so, weil er ist ja kurz geworden, aber dann doch nicht. Und also das ist wirklich ein auch jetzt internes Match. Das hört man immer wieder, wenn man in die SPÖ reinhört, dass 2025 quasi ein Duell wird, Doskozil-Ludwig. Wer schneidet besser ab, beziehungsweise wer verliert weniger? Doskozil hat jetzt vorgelegt, -3%. Ludwig geht aus von 41,6%. Das heißt, wenn er über 38% liegt, hat er dieses SPÖ-interne Duell der SPÖ-Alphas gewonnen. Das ist natürlich jetzt Alpha-Männer natürlich, ja, aber sowas von.
Die Pamela Rendi-Wagner sitzt in Schweden, ja, und schaut.
Es ist aber generell für Michael Ludwig, kann sich jetzt auf andere Dinge konzentrieren, auf den kurzen, knackigen Wien-Wahlkampf, weil er strategisch wirklich alles goldrichtig gemacht hat, indem er die Wahl vorverlegt hat. Also er kann jetzt wirklich dieses Momentum nutzen von Blau-Schwarz und Wien inszenieren als rotes Bollwerk gegen das rechte, gegen das blaue Österreich. Also der rote Punkt im blauen Österreich, das wird die Erzählung sein. Und da wird man nicht viel drüber schauen, was jetzt im Burgenland ist oder was ein Hans-Peter Doskozil ausrichtet. Da geht es jetzt wirklich zur Sache und das ist jetzt natürlich klar im Fokus. Und natürlich hat er einfach auch gute Chancen, auch weiterhin als zweiter SPÖ-Landesvorsitzender seine Machtposition zu halten.
Mhm. Ja, um vielleicht jetzt Doskozil zu zitieren, oder es, wie hat das gesagt in der ZIP2 gestern, es gibt keinen schlechten Zeitpunkt für Wahlen, wenn man sich nicht fürchtet. Aber vielleicht gibt es schon einen strategisch guten. Iris, du warst ja auch im Privatfernsehen zu Gast gestern, weil du ja eigentlich auch den FPÖ-Spitzenkandidaten bei der Burgenlandwahl, Norbert Hofer, begleitet hast und da eigentlich sehr gute Einblicke hast. Die FPÖ konnte ihr Ergebnis von 2020 von 10% auf 23% steigern, also ein Plus von 13%, das ist ansehnlich. War das für die FPÖ ein Erfolg? Hat man erreicht, was man sich vorgenommen hat?
Meiner Einschätzung nach war es für die FPÖ zwar ein Erfolg, aber für Norbert Hofer nicht. Die FPÖ hat natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren, aber ist natürlich von einem sehr, sehr schlechten Ergebnis 2020 gestartet. Und Norbert Hofer hätte eigentlich gerne Hans-Peter Doskozil als Landeshauptmann herausgefordert. Dazu kam es jetzt nie. Man muss sich auch anschauen, es ist ja auch ein bisschen ein Expectation Management. Die FPÖ hat bei der EU-Wahl Platz 1 belegt, bei der Nationalratswahl Platz 1 und führt jetzt Regierungsverhandlungen. In der Steiermark gibt es jetzt einen blauen Landeshauptmann. Und theoretisch wäre auch im Burgenland voll viel möglich gewesen. Also bei der Nationalratswahl war die FPÖ mit knapp 29% auf Platz 1. 2016 bei der Bundespräsidentenwahl hat Norbert Hofer das allerbeste Ergebnis im Burgenland eingefahren mit 58%. Das heißt, grundsätzlich wäre schon ein Potenzial da gewesen, aber das hat Norbert Hofer halt nur zu einem gewissen Teil nutzen können. Und für ihn als Person ist das jetzt schon auch, sollte er nicht in eine Landesregierung kommen, ein Abstieg, muss ich sagen, denn er hat versucht, Bundespräsident zu werden, das hat nicht funktioniert. Dann hätte er jetzt theoretisch die Möglichkeit gehabt, Nationalratspräsident zu werden. Herbert Kickl hat sich dann für den Herrn Rosenkranz entschieden. Jetzt hätte er Landeshauptmann oder zumindest Stellvertreter werden können. Wir wissen natürlich noch nicht, wie das ausgeht, aber möglicherweise wird er auch einfach im Landtag sitzen. Ich denke, das hat er sich schon anders vorgestellt.
Vielleicht könnte man sagen, dass es ein ganz dezenter Dämpfer ist für Herbert Kickl, weil der einen derartigen Höhenflug hingelegt hat, dass jetzt natürlich nach einem blauen Landeshauptmann in der Steiermark das natürlich eine Fortschreibung gewesen wäre. Und manche, realistisch oder nicht, haben schon ernsthaft damit gerechnet, dass das möglich sein könnte. Und wie gesagt, plus 13 Prozentpunkte. In der Steiermark waren es plus 17 Prozentpunkte für die FPÖ. Und das aber mit einem wirklich so bekannten, fast Bundespräsidenten an der Spitze, als Spitzenkandidat. Also das ist jetzt für die FPÖ in sich zumindest ein Indiz, dass der, wie, was wächst in den Himmel bei diesem schönen, Bäume. Die Bäume, dass die blauen Bäume nicht in den Himmel wachsen.
Mhm. Reden wir noch über, unter Anführungszeichen, wenn wir sagen, es war für die FPÖ ein kleiner Dämpfer, reden wir über die Partei, die einen kräftigen Dämpfer erhalten hat. Die ÖVP im Burgenland, ja, wie bewertet ihr deren Ergebnis? Sie sind jetzt auf Platz 3. War das zu erwarten oder spiegelt sich hier auch die Entscheidung wieder, mit der FPÖ zu koalieren und sich auch viel Kritik von StammwählerInnen auszusetzen?
Ich wollte nur kurz was hinzufügen. Es ist natürlich nur ein Dämpfer bei der FPÖ im Hinblick darauf, was die Erwartung da gewesen wäre, weil sie haben natürlich massiv zugelegt.
Was die ÖVP betrifft, ich würde jetzt mal so sagen, die ÖVP Burgenland war jetzt nicht der mächtigste Player in den Landesorganisationen und in der Bundes-ÖVP. Man war aber natürlich extrem enttäuscht über das Ergebnis, weil die ÖVP schon eigentlich durch die Bank Wählerinnen und Wähler verloren hat. Es zeigt ein bisschen diese Verunsicherung der Partei allgemein. Das sieht man ja auch im Bund. Man weiß nicht ganz so recht, wohin es gehen soll, wer jetzt quasi die Linie vorgibt. Und das zieht und führt wahrscheinlich an dieser Ratlosigkeit der ÖVP fort.
Mhm. Und über die Grünen haben wir schon gesprochen. Wen wir noch nicht erwähnt haben, waren die NEOS. Die haben ja 2,1% oder 2%, glaube ich.
Ja, es ist, wie viele Stimmen wären der Unterschied im Burgenland?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht.
Nicht so viele.
Ja, also sind nicht drinnen im Landtag. Die Liste Hausverstand auch nicht.
Bei den NEOS muss man sagen, es ist halt ein weiterer Beleg, dass die NEOS im Bund, auf Bundesebene, durchaus stark sind, fast in eine Koalition gekommen wären, jetzt mit Meinl Reising an der Spitze auch, aber in den Ländern ein wirkliches Problem haben. Also diese Erdung der Partei in den Strukturen der Bundesländer, da tun sie sich weiterhin sehr schwer. Und das könnte auch früher oder später für die Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger ein Problem werden, wenn das so weitergeht. Weil, wie gesagt, den Sprung in die Regierung haben sie nicht gemacht. Da sind sie im Bund weiterhin in Opposition. In den Ländern dümpelt man teilweise sehr dahin. Und da könnte sich schon einmal auch die grundsätzliche Frage stellen, wie weiter.
Alles Weitere zu den Entwicklungen bei den Regierungsverhandlungen und auch mögliche Koalitionen im Burgenland, das lest ihr im Profil im Print oder auch auf profil.at. Mein Name ist Franziska Schwarz. Ich bedanke mich bei Iris Bonavida. Danke.
Vielen Dank.
Und auch bei Clemens Neuhold.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Das war zur Frage der Nation und wir hören uns wieder nächste Woche. Baba.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.